Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. So hochmütig hat die SED damals verlauten lassen in der Ex-DDR, mittlerweile 25 Jahre her oder mehr. Wir brauchen keinen Gott, brauchen keinen Sonnenschein, wir sind die Meister unseres Schicksals. Und heute, mehr als 25 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in der UdSSR und DDR, kann man vielleicht etwas spöttisch sagen, ohne Regen, ohne Gott ging die DDR bankrott. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema Erntedank und die Predigt über Kolosser 2, die eigentlich in den Gemeindenachrichten steht, die werde ich nächsten Sonntag halten. Ich war jetzt so frei, auf Erntedank einzugehen. Schlag bitte mit mir auf Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ich würde gerne noch mal beten, bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, in dem wir lesen können und auf das sich die Predigten gründen können. Und Herr, ich bitte dich darum, dass ich deinem Wort nicht im Weg stehe, sondern dass du wirklich durch mich reden kannst. Amen. Die Predigt hat heute drei Punkte. Der erste heißt: Sei nicht ignorant. Der zweite: Sei realistisch. Und der dritte: Sei reich für Gott. Der erste: Sei nicht ignorant. Wir haben von diesem reichen Kornbauern gelesen und diese Haltung von ihm, die erinnert doch stark an diesen Slogan aus der DDR: Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Da steckt in dieser ganzen Haltung von ihm dieser menschliche Hochmut drin. Dieses: Ich kann's, ich bin's, ich krieg das hin. Lesen wir mal gemeinsam nochmal die Verse 17 bis 19 und dann sehen wir mal, wie oft das Wörtchen Ich da drin vorkommt. Also die Verse 17 bis 19. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, in meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Fünfmal Ich nach meiner Übersetzung hier, Schlachter. In der Luther habe ich auch fünf gezählt. Vielleicht zählt ihr in eurer Übersetzung noch mehr. Ja. Und dann der gleiche Abschnitt, ich lese ihn nochmal und wir schauen uns mal an, wie oft meine, meiner oder mir vorkommt. Nochmal die Verse 17 bis 19. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Auch fünfmal: Mir, meine, meiner. Und wie oft sagt unser Kornbauer hier etwas über Gott? Kein einziges Mal. Zehnmal: Ich, meine, meiner, mir. Und kein einziges Mal erwähnt er Gott. Also steht es eigentlich 10 zu 0 für unseren Kornbauer, oder? Nee, Gott bewertet es völlig anders. Für ihn ist dieser reiche Kornbauer bettelarm. Bettelarm, weil er von seinem ganzen Reichtum nicht einen einzigen Cent mit in die Ewigkeit nehmen kann. Sein ganzer Reichtum bringt ihm vor Gott absolut überhaupt gar nichts. Und dieser Mann ist dermaßen ignorant, dass er davon noch nicht mal was merkt, bis es dann zu spät ist. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Unser reicher Kornbauer hier, der macht den Fehler, vor dem Gott sein Volk Israel schon Jahrhunderte vorher gewarnt hat. Er hat Gott vergessen. Das dürft ihr mal mit mir aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 6. 5. Mose, Kapitel 6. Und das sind die Verse 10 bis 12, 5. Mose 6, die Verse 10 bis 12. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Also hier sagt Gott, wenn ihr dann reich seid, vergesst nicht, wo ihr herkommt und vergesst nicht, was ich für euch getan habe. Und diese Warnung aus 5. Mose zusammen mit diesem negativen Beispiel von dem Kornbauer, die sollten wir uns zu Herzen nehmen. Wir leben nämlich, wie das Volk Israel damals, in einem Land, in dem Milch und Honig fließen. Wir leben wie die Made im Speck. Wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig zum Essen haben, sondern eigentlich das umgekehrte Problem, wir haben zu viel, viel zu viel. Martin Peet hat diesen Spruch manchmal gebracht, 5 Sekunden im Mund, ein Leben lang auf der Hüfte. Also wir leben absolut im Überfluss. Und zwar dermaßen im Überfluss, dass allein in Deutschland jedes Jahr bis zu 20 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden, die noch gut wären. 20 Millionen Tonnen. Das heißt, jeder zweite Kopfsalat, jede zweite Kartoffel und jedes 5. Brot landet auf dem Müll, obwohl man es noch essen könnte. Oder es wird zu Biogas, auch nicht besser. Eine unglaubliche Verschwendung, und unsere Gesellschaft ist wirklich so weit, dass sie vor lauter Überfluss Gott vergessen hat. Und als Gemeinde sollten wir uns da abheben, anders sein. Und unter anderem deswegen feiern wir Erntedank. Wir wollen Gott ganz bewusst dafür Danke sagen, dass er Wachstum gibt. Dass wir in einem Land leben, in dem es schon, weiß nicht wie lange, keine Missernten mehr gab. Und wir wollen unser täglich Brot ganz bewusst aus der Hand Gottes nehmen. Und wenn wir das tun, das wirklich ganz bewusst als Geschenk Gottes zu sehen, dann werden wir uns auch davor hüten, dieses Brot einfach in den Müll zu schmeißen. Lebensmittel sind Geschenke Gottes und keine Selbstverständlichkeit. Und das war unseren Vorfahren noch deutlich mehr klar als uns heute. Also wenn man das Getreide früher selber mit der Sense noch mähen musste, dann dreschen mit dem Dreschflegel, später vielleicht dann mit der Dreschmaschine, dann die Körner zum Müller bringen, das Getreide dann wieder abholen und selber aufspeichern, irgendwann zum Mehl oder das Mehl wiederholen, daraus selber Brot backen, dann ist ja klar, dass man mit diesem Brot, das man da selber gebacken hat, selber erarbeitet hat, anders umgeht, als wenn wir heute zum Aldi gehen und ein Brot für 1,29 kaufen. Aber trotzdem, auch dieses Brot für 1,29 vom Aldi ist immer noch ein Geschenk Gottes. Bei meinen Eltern im Esszimmer, da hing früher so ein Bild oder so ein Gemälde von einem Bauernehepaar. Und man sah im Hintergrund so einen Kirchturm, konnte man zumindest erahnen, dass da ein Kirchturm sein soll. Und die zwei stehen da, vor ihnen steht ein Korb mit Kartoffeln, dahinter irgendwo eine Schubkarre mit einem Sack Kartoffeln drin. Und die zwei stehen da und beten. Am Abend, nach getaner Arbeit, nach der Ernte, stehen sie da und beten und danken Gott für die Ernte. Wenn ihr das Bild auch mal sehen wollt, könnt ihr zu Maria Schenker gehen. Bei ihr hängt das gleiche Bild nämlich auch im Wohnzimmer. Lebensmittel sind Geschenke Gottes. Dass aus einem kleinen Weizenkorn eine Pflanze wächst, das ist ein Wunder Gottes. Jedes Mal, wenn ein Samen anfängt zu keimen, dann ist das, weil da Gottes Schöpferkraft drinsteckt, weil Gottes Schöpferkraft am Wirken ist. Aus einem scheinbar toten Korn wird eine lebendige Pflanze, die wieder Körner hervorbringt. Und lasst uns nicht so ignorant sein und das irgendwie für selbstverständlich nehmen. Unsere Bauern, die könnten säen, düngen, bewässern, so viel sie wollen. Wenn Gott nicht das Wachstum gibt, dann bleibt die ganze Mühe umsonst. Keine Chance. Und das gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern das gilt auch für dich. Dass du arbeiten und Geld verdienen kannst, ist Gnade Gottes. Dass du heute Morgen hier sitzt, ist auch Gnade Gottes. Dass dein Herz noch schlägt, Gnade Gottes. In 1. Timotheus 6, Vers 13, da wird uns Gott als der vorgestellt, der alles am Leben erhält. Ohne ihn gäbe es kein Leben. Wenn er sich zurückziehen würde, wäre hier alles Leben aus. Nochmal auf diesen Slogan zurückzukommen, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Es gestaltet sich also ziemlich schwierig, ohne Gott die Ernte einzufahren. Weil ohne Gott gäbe es weder die Ernte noch jemand, der sie einfahren könnte. Gott ist der Schöpfer und Erhalter des Universums und er ist auch der Schöpfer und Erhalter von dir. Du und ich, wir sind vollkommen von ihm abhängig, ob wir das wollen oder nicht. Und das müssen wir begreifen. Wir sind von Gott abhängig, weil sonst bleiben wir genauso ignorant wie dieser Kornbauer. Das war der erste Punkt. Sei nicht ignorant. Kommen zum zweiten. Sei realistisch. Da lesen wir nochmal den Vers 20 aus Lukas 12. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Hier spricht Gott diesen wahrscheinlich angesehenen Großgrundbesitzer als Narr an. Und das Wort, das hier steht, es leitet sich im Griechischen von töricht ab und hat nach meinem Bibelgriechisch Lexikon, das kann nämlich sehr viel besser Griechisch als ich selber, ich kann nämlich gar kein Griechisch, hat es folgende Bedeutung. Also dieses Wort Tor, Narr, kommt von töricht und es drückt Mangel an gesundem Menschenverstand und an Nüchternheit aus, sowie leichtsinnigen und gedankenlosen Umgang mit dem Verstand, unverständig handelnd, töricht, dumm, stupid, ohne Nachdenken und Intelligenz, unbedacht, unbegründet, sinnlos. Also das ist Gottes Urteil über diesen Mann. Narr, Dummkopf, Vollidiot. Nicht besonders schmeichelhaft, aber leider wahr. Und war deshalb, weil dieser Mann die Augen für die Realität verschlossen hat. Er hat völlig vergessen, dass er eines Tages sterben muss und dass ihm dann sein ganzer Reichtum nichts mehr bringen wird. Er ist absolut im Diesseits verhaftet und verschwendet keinen einzigen Gedanken an das Jenseits. Und bei uns, wie sieht es da aus? Ich hoffe anders, weil als Christen sind wir nach 1. Petrus 2, Vers 11 Fremdlinge und Gäste auf dieser Welt. Diese Welt ist nicht unser Zuhause, sondern eine Durchgangsstation. Psalm 90, Vers 12, hat Luther so übersetzt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir können diesen Satz auch ganz persönlich formulieren: Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Ich weiß nicht mehr viel von meinem Religionsunterricht, den ich damals in der Realschule hatte, aber an diesen Satz erinnere ich mich, weil an einem Morgen ist unser Rallye-Lehrer mit uns auf den Friedhof gegangen und wir hatten nur eine Aufgabe eigentlich. Wir sollten durch die Grabreihen gehen und immer wieder diesen Satz sagen: Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Das macht schon Eindruck. Der Tod, der kommt ja auf jeden von uns zu. Mit jeder Sekunde, die vergeht, sind wir dem Tod wieder ein Stückchen näher gekommen. Unser Leben läuft dem Ende entgegen und das völlig unerbittlich. Das ist wie mit dieser Eieruhr hier. Die kann ich aufziehen und dann tickt's. So läuft unsere Lebenszeit auch ab, zusammen mit der Eieruhr. Irgendwann ist es aus. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Aber wir wissen auch, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Zeit wir im Leben haben, sondern dass es darauf ankommt, wie wir diese Zeit nutzen. Vergeuden wir sie wie dieser reiche Narr hier in dem Gleichnis? Oder nutzen wir sie wirklich? Und um unser Leben wirklich sinnvoll nutzen zu können, müssen wir es für Gott nutzen. Und um es für Gott nutzen zu können, muss es ihm gehören. Und da muss ich ganz persönlich fragen: Gehört dein Leben denn diesem Gott? Gab es einen Punkt in deinem Leben, in dem du von Herzen zu Gott umgekehrt bist? An dem du ihm deine Schuld bekannt hast und ihn gebeten hast, Retter und Herr deines Lebens zu sein? Wenn ja, dann kannst du dem Herrn wirklich auf Knien für deine Erlösung danken. Weil er dich errettet, erlöst, für Gott erkauft. Du bist ein Kind Gottes und nach deinem Tod wirst du in der Herrlichkeit bei ihm sein. Aber wenn es diesen Punkt nicht gab in deinem Leben, wenn Jesus nicht dein Retter und Herr ist, dann sehe ich schwarz für dich. Dann wird Gott eines Tages auch zu dir sagen: Du Narr, du hast dein Leben vergeudet. Du wirst nach deinem Tod nicht in der ewigen Herrlichkeit sein, sondern in der ewigen Verdammnis. Das ist ein unbequemes Thema. Ich weiß, Himmel und vor allem die Hölle ist sehr unbequem. Aber Jesus warnt viel zu oft und viel zu eindeutig vor der Realität der Hölle, als dass wir einfach drüber hinweggehen könnten. Es gibt eine ewige Hölle. Und die einzige Rettung vor dieser ewigen Hölle ist Jesus Christus, der Glaube an ihn. Der Punkt heißt ja, der Predigt: Sei realistisch, also schau den Tatsachen ins Auge. Du wirst eines Tages sterben. Bist du darauf vorbereitet? Dritter Punkt: Sei reich für Gott. In Vers 21 von unserem Text heißt es ja: So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das ist sozusagen das Fazit, das Jesus aus diesem Gleichnis zieht. So geht es dem, der für sich selber Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Im Vers 15, also einen Vers, bevor unser Gleichnis eigentlich beginnt, da heißt es: Er sagt aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Das Problem von diesem reichen Narren war also Habsucht und Egoismus. Ich will, ich will, ich will, meine, meiner, mir. Ich will, ich will, ich will, meine, meiner, mir. Er fragt mit keinem einzigen Wort danach, was Gott eigentlich will. Er erkennt auch nicht an, dass alles, was er hat, ihm nur von Gott zur Verfügung gestellt wurde. Besser wäre es gewesen zu fragen, Gott, du hast mich so reich beschenkt. Was möchtest du, dass ich mit diesem Reichtum tun soll? Und genau dieselbe Frage sollten wir uns auch stellen. Herr Jesus, was möchtest du, dass ich mit meinem Reichtum anfange? Und jetzt sagst du vielleicht, ich bin doch gar nicht reich. Und ich sage dir, doch, du bist reich. Im weltweiten Vergleich bist du ganz, ganz sicher reich. Sogar wenn du im Monat nur 773 Euro verdienst, sobald man da drunter fällt, hat man als Rentner zumindest Anspruch auf Grundsicherung. Also wenn du auch nur 773 Euro im Monat hast, dann gehörst du noch zu den 15% der Weltbevölkerung, die am reichsten sind. Also die 15 oberen Prozent der Weltbevölkerung. Und wenn ihr mal sehen wollt, wo ihr mit eurem Einkommen steht, dann empfehle ich euch mal die Seite globalrichlist.com, also globalrich, richlist.com. Könnt ihr euren Nettoverdienst eingeben, was ihr im Jahr so verdient, und dann schaut mal, wo ihr ankommt. Ich muss sagen, es war ziemlich beschämend für mich. Und wahrscheinlich für euch auch. Also wenn ihr mal wieder denkt, ich bekomme viel zu wenig für das, was ich arbeite, geht mal da drauf und dann merkt ihr wieder neu, euch geht es eigentlich ganz gut. Also wir sind alle reich. Wir gehören alle mindestens zu den 15 oberen Prozent der Weltbevölkerung vom Einkommen her. Und Jesus sagt zu uns, auch in Lukas 12, die Verse 33 und 34, Lukas 12, 33, 34, verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Die Frage an dich, sammelst du Schätze im Himmel oder sammelst du Schätze auf der Erde? Woran hängt dein Herz? Jesus sagt, wir sollen unsere Habe verkaufen und Almosen geben. Also wir sollen denen was geben, denen es schlechter geht als uns. Natürlich sollen wir jetzt nicht so viel abgeben, dass wir irgendwann selber von Almosen abhängig sind. Aber wir sollen auch keine Reichtümer anhäufen. In 1. Timotheus 6, Verse 8 und 9, da schreibt Paulus, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Nahrung und Kleidung soll uns genügen. Wobei das Wort, das hier für Kleidung mit Kleidung übersetzt wird, hat eigentlich die Bedeutung von Bedeckung, kann also sowohl Kleidung als auch Wohnung bedeuten. Jetzt fragen Sie vielleicht manche, ist Reichsein dann eigentlich unbiblisch, unchristlich? Ich würde sagen, nein. Weil es gab auch schon zur Zeit von Paulus gab es reiche Christen und er schreibt ihnen auch ganz klare Anweisungen im gleichen Brief, auch 1. Timotheus 6, die Verse 17 und 18. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, so wie es unser reicher Kornbauer gemacht hat, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Reich sind wir. Essen, Wohnung, Kleidung haben wir auch. Wenn wir das alles haben, dann können wir zufrieden sein. Es ist nur die Frage, ob wir es auch wirklich sind. Aber die Frage müsst ihr euch natürlich selber beantworten. Bist du zufrieden mit dem, was du hast, oder willst du immer mehr? Bist du dankbar oder neidisch? Gibst du gerne ab oder behältst du lieber für dich? Bist du reich für Gott oder bist du reich für dich? fasse die Predigt noch mal ganz kurz zusammen. Der erste Punkt hieß: Sei nicht ignorant. Denk daran, dass alles, was du hast, von Gott kommt. Dann sei realistisch, der zweite Punkt. Du wirst eines Tages sterben. Bist du bereit dafür? Und der dritte Punkt, sei reich für Gott. Woran hängt dein Herz? Amen.